Alte Meister, wiederauferstandene Helden, so lautet das Thema der folgenden Stunde. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Ich darf die Byte-FM-Hörer begrüßen zu einer Stunde mit Wiederveröffentlichungen und Neuerscheinungen von CDs mit pophistorischem Hintergrund. Jeder von uns hat seine Favoriten in der Pop- und Rockgeschichte, Musikerpersönlichkeiten, deren langjährige Entwicklung wir mehr oder weniger interessiert verfolgen. Manche Musiker, die uns besonders wichtig sind, begleiten uns sogar über Jahrzehnte. Hört man von einer neuen CD eines alten Haudegen, einer wiederauferstandenen Heldin oder eines alten Meisters, dann denkt der eine vielleicht, ach komm, lebt der oder die auch noch? Der andere denkt, schön, dass es den oder die noch gibt. Und der nächste denkt vielleicht, was Neues von diesem Künstler, von dieser Künstlerin interessiert mich immer. Um hörenswerte Neuerscheinungen von Lebenden und von Toten geht es in diesem Kramladen. Zu den ersteren zählen Aretha Franklin, Van Morrison, Keith Emerson, Glenn Hughes und The Fireman alias Paul McCartney. Zu letzteren zählen John Lee Hooker, Phil Lynott von Thin Lizzy und Dennis Wilson von den Beach Boys. Beginnen wir locker und melodisch mit einem Popstar, der von seiner eigenen überdimensionalen Vergangenheit eindeutig definiert ist und in diesem seinem gigantischen Erbe im Grunde auch gefangen ist. Kann man von so einem noch etwas Überraschendes erwarten? Man kann. Sing the changes, sing your freedom, singt The Fireman in diesem melodischen Pop-Hymnus. Er kann sich nennen, wie er will, seine Stimme ist unverkennbar, weil popgeschichtlich sakrosankt. Paul McCartney tat sich mit dem Ex-Killing-Joke-Musiker Youth alias Martin Glover zusammen und nennt sich The Fireman. Mit dem im Dezember veröffentlichten Album Electric Arguments von The Fireman konnte Paul McCartney tatsächlich mal wieder überraschen, denn dort hört man unter anderem auch Klangexperimente, die für den Ex-Beatle völlig ungewohnt sind. Da scheppert's elektronisch, da rumpelt es bluesrockend, da zirpt es magisch verspielt, da groovt es im aktuellen Clubsound und da klingt's auch mal hypnotisch melancholisch, verträumt wie im atmosphärischen Song Traveling Light, der hier nur kurz angespielt werden soll. Paul McCartney hat sich als The Fireman eindrucksvoll zurückgemeldet und zeigt mit seinem aktuellen Album Electric Arguments, welch kreatives Potenzial auch heute noch in ihm steckt. Mit einer ähnlichen Überraschung wartete auch eine andere Musikerpersönlichkeit mit großer Vergangenheit kürzlich auf. Van Morrison, der irische Soul-Magier, hat vor 41 Jahren als damals 23-Jähriger sein vielleicht wichtigstes Album veröffentlicht, Astral Weeks. Kritikern gilt das Album mit seiner musikalischen Verschmelzung von afroamerikanischem Blues und Soul mit europäischer und keltischer Folklore bis heute als ein Meilenstein der Popgeschichte. In den Auflistungen der besten Alben aller Zeiten rangiert Astral Weeks schon seit vielen Jahren immer wieder ganz weit oben. Zum 40-jährigen Jubiläum seines eigenen Meisterwerks hat Van Morrison den Songzyklus von Astral Weeks zum ersten Mal überhaupt in voller Länge live aufgeführt. Der Mitschnitt des Konzertes, das im letzten November in der Hollywood Bowl von Los Angeles aufgezeichnet wurde, erschien Anfang Februar als Live-CD mit zusätzlichen Bonussongs. Der folgende Song daraus, Sweet Thing, ist eine Liebeserklärung an seine Frau. Die folkähnliche akustische Grundstimmung des Songs wird durch ein Streicherensemble ins Konzertante geführt. Ein Violinsolo meandert zwischen Country und Jazz, eine Mundharmonika sorgt für ländliche Assoziationen und über allem erhebt sich die seelenvolle Stimme Van Morrisons. Und die tiefe Zuneigung zu seinem Sweet Thing ist in jedem Ton spürbar. Beim Zuhören überträgt sich die entspannte Innigkeit, die diesem Song innewohnt.
My, 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 my.
zeitlose Musik von Van Morrison. Er schrieb und veröffentlichte Astral Weeks 1968. 40 Jahre später, im letzten November, spielt er alle Songs dieses Meilenstein-Albums nochmals live ein. Der Konzertmitschnitt liegt nun vor als CD mit dem Titel Astral Weeks – Live at the Hollywood Bowl. 10 Jahre nach der Einspielung erschien nun die Musik eines interessanten Trio-Projektes, in dem ein Art-Rock-Keyboarder der frühen 70er Jahre auf einen Bassisten und Sänger des Hard- und Heavy-Rock der späten 70er und auf einen Power-Rock-Gitarrero der 80er Jahre getroffen ist. Keith Emerson, Tastenlegende von The Nice und Emerson, Lake & Palmer, machte gemeinsame Sache mit Glenn Hughes, Ex-Mitglied von Deep Purple und Black Sabbath, und mit dem kalifornischen Gitarristen Mark Bonilla, der in der Bay Area von San Francisco einen ähnlichen Status genießt wie Joe Satriani. Diese drei Frontleute spielten gemeinsam mit einem Backing-Trio mehrere Konzerte in Kalifornien im Jahre 1998. Ein Zusammenschnitt aus diesen Live-Shows erschien nun auf der CD Boys Club Live from California. Darin enthalten unter anderem drei ELP-Klassiker, darunter eine fulminante Live-Neufassung des 19-minütigen Opus Tarkus und die unvermeidliche, unverwüstliche Tschaikowski-Verwurstung Nut Rocker. Gitarrist und Sänger Mark Bonilla ist übrigens auch Mitglied der Keith Emerson Band, von der im vergangenen September ein gelungenes Album erschienen ist. Aber hier soll jetzt ein Song aus dem Ende Januar veröffentlichten Trio-Album zu hören sein: Keith Emerson, Glenn Hughes und Mark Bonilla. Die drei haben gemeinsam den folgenden Song geschrieben, Middle of a Dream, eingeleitet von einem Klaviersolo, das weniger auf Virtuosität aus ist, als vielmehr die Atmosphäre einer Traumfantasie herstellen will, gespielt natürlich von Keith Emerson. Dieser Song Middle of a Dream wurde als einziger im Studio produziert. Die restlichen Aufnahmen entstanden allesamt live 1998 in Kalifornien, weshalb das Album den Titel trägt Boys Club Live from California. Erst 11 Jahre nach der Einspielung sind diese Aufnahmen des Trios Keith Emerson, Glenn Hughes und Mark Bonilla nun veröffentlicht worden. Anfang März erschien ein Live-Album, dessen Entstehung noch sehr viel weiter zurückreicht, und zwar bis ins Jahr 1977. Am 20. Oktober 1977 gab die irische Band Thin Lizzy ein gefeiertes Konzert in Philadelphia. Im Juni 1978 erschien als Dokumentation der damaligen Bad Reputation Tournee ein Live-Album, das auch Aufnahmen vom Konzert in Philadelphia enthielt. Doch dieses Album, Live and Dangerous, das im Laufe der Jahrzehnte immer wieder zu den besten Live-Alben der Rockgeschichte gezählt wurde, war im Grunde kein echtes Live-Album, denn es enthielt verschiedene später aufgenommene Einspielungen und Overdubs, diverse Korrekturen und Soundveränderungen. Im letzten Jahr hat der berühmte Produzent Glyn Jones, der schon für die Stones, für The Who, Led Zeppelin und die Eagles gearbeitet hat, die alten Live-Bänder von Thin Lizzy erneut durchgehört und eine ungeschminkte und unverfälschte Abmischung der Live-Titel neu erstellt. Unter dem Titel Still Dangerous – Live at the Tower Theater Philadelphia 1977 sind nun insgesamt 10 bislang unveröffentlichte, nicht nachbearbeitete Live-Aufnahmen erschienen. Der rohe, ursprüngliche Sound von Thin Lizzy und ihrem legendären Frontman, dem Sänger und Songschreiber und Bassisten Phil Lynott, ist auf diesem Album eingefangen als authentisches Zeitdokument. Vor 40 Jahren gründete Phil Lynott in Dublin die Rockgruppe Thin Lizzy, der im Laufe der Jahre auch die Gitarristen Gary Moore und Snowy White mehr oder minder lange angehörten. Das Zentrum der Band war aber der Sohn einer Irin und eines Brasilianers, Phil Lynott, der zu den bedeutendsten Rockmusikern und Songschreibern Irlands gezählt wird. Sein Leben endete tragisch. Nachdem er 11 Tage lang im Koma gelegen hatte, starb er am 4. Januar 1986 an einer Überdosis Heroin. Im kommenden August wäre er 60 Jahre alt geworden. Der populärste Song aus seiner Feder ist wohl der folgende: Boys Are Back in Town, hier zu hören in der Live-Version von 1977. Oft gecovert wurde dieser Song, etwa von Bon Jovi, Pearl Jam, Kiss, Huey Lewis and the News und vielen anderen mehr. Das Song-Original erschien 1976 im Thin Lizzy-Album Jailbreak. Zu hören war gerade eine bislang unveröffentlichte Live-Version von 1977, enthalten im Anfang März erschienenen Album Thin Lizzy, Still Dangerous, Live at the Tower Theater, Philadelphia, 1977.
FM.
Um alte Meister und aktuelle Wiederveröffentlichungen geht es in dieser Ausgabe des Kramladens. Ein neues Album des Altmeisters der Songwriter-Zunft, Bob Dylan, ist in diesen Tagen angekündigt worden. Es wird den Titel tragen Together Through Life und soll am 28. April offiziell veröffentlicht werden. An Musik ist bislang noch nichts zu hören, aber nach dem, was man über das Album lesen kann, soll der Sound der neuen Songs vergleichbar sein mit dem Klangbild der legendären Chess und Sun Recordings aus den 50er Jahren. Bob Dylan beginnt am 22. März seine neue Europa-Tournee und gibt zwischen dem 31. März und dem 5. April 5 Konzerte in Deutschland, und zwar in Hannover, Berlin, Erfurt, München und Saarbrücken. Natürlich sollen auch Songs aus dem neuen Album Together Through Life im Konzertprogramm zu hören sein. Wenn von aktuellen Wiederveröffentlichungen alter Meister die Rede ist, dann darf der Hinweis auf John Lee Hooker nicht fehlen. Vom 2001 verstorbenen Bluesman sind Ende letzten Jahres gleich mehrere Alben wiederveröffentlicht worden, darunter auch seine beiden All-Star-Alben The Healer und Mr. Lucky, bei denen John Lee Hooker von etlichen Stars und von der ersten Garde an Rockgitarristen begleitet wurde. Im Album Mr. Lucky waren es unter anderem Keith Richards, Carlos Santana, Ry Cooder, Albert Collins und Johnny Winter. John Lee Hooker liebte Autos und schöne Frauen. Seine Leidenschaft den Frauen gegenüber wird hörbar im gleich folgenden Gesangsduett mit Bonnie Raitt im alten John Lee Hooker Blues I'm in the Mood, zu dem Bonnie Raitt auch ein hörenswertes Slide-Gitarren-Solo beisteuert. Und nach etwa 3,5 Minuten könnte man mal darauf achten, wie der alte Herr, der damals 73-jährige John Lee Hooker, der nicht nur im Herzen jung geblieben zu sein schien, wie er Bonnie Raitt den Hof macht, wie er um die damals 38-Jährige wirbt, wie er sie mit Schalk und Charme zu verführen sucht. Für dieses denkwürdige Duett erhielten die beiden 1990 einen Grammy. Hier sind sie zusammen im werbenden Spiel und in the mood for love.
What can I do, baby? I love you, I love you. I love you, bunny. What can I do,
I hear you call.
I'm in the mood.
Ein musikalisches Liebesspiel zwischen John Lee Hooker und Bonnie Raitt, das mit einem Grammy dekoriert wurde. Diesen Blues hatte John Lee Hooker schon 30 Jahre bevor diese Aufnahme entstand, zum ersten Mal veröffentlicht. Diese großartige Duettversion erschien Ende 1989 im Album The Healer with Special Guests, das Ende letzten Jahres neben anderen Alben des großen Bluesmans wieder veröffentlicht wurde. Der Blues war natürlich auch für die junge Aretha Franklin die wichtigste Inspirationsquelle neben dem Gospel. Ihre frühen Aufnahmen vom Anfang bis Mitte der 60er Jahre liegen nun wieder vor als Sampler-Album The Early Years. Ihr stimmliches Potenzial, das sie wenig später zur Queen of Soul aufsteigen ließ, war in diesen frühen Aufnahmen schon mehr als nur erkennbar. Etliche der 18 hier im Sampler versammelten Early Recordings sind teilweise arg vergeigt und verkitscht, aber Aretha Franklins Stimme veredelt auch noch die ärgste Schnulze. Der folgende Rhythm and Blues Evil Gal Blues aus dem Jahre 1964 ist ein vokales Meisterwerk an Präzision und Ausdruck, an stimmgewaltiger Technik und emotionaler Kraft. Der Evil Gal Blues von Aretha Franklin wurde zum ersten Mal 1964 veröffentlicht im Album Unforgettable, A Tribute to Dinah Washington und ist nun wieder veröffentlicht worden im Zusammenstellalbum Aretha Franklin The Early Years. Eine ziemlich kunterbunte Songmixtur aus der Zeitphase unmittelbar vor Aretha Franklins Durchbruch zur Queen of Soul. Einige der Songs dieses Albums sind arrangementtechnisch sehr brav bis bieder, was aber dem ekstatischen Ausdruck in Arethas Stimme nichts anhaben kann. Blues und Soul sind ekstatische Musikformen, wobei die Ekstase von Verzückung bis Verzweiflung reichen kann. Blues und Soul haben sich aus den Voodoo-Riten und Gospelmessen entwickelt, den Volksliedern von Sklaven, Landarbeitern und Siedlern. Und Blues und Soul haben sich so gut entwickelt, weil alle starken Gefühle so gut untergebracht und ausgedrückt werden konnten. Und wenn es dem Blues- oder Soul-Musiker gelingt, sein ekstatisches Gefühl ehrlich und authentisch auszudrücken, dann fühlt er sich gut, auch wenn das Gefühl ein schmerzliches ist. Und auch das kann man heraushören und lernen aus den wiederveröffentlichten Aufnahmen von John Lee Hooker und Aretha Franklin. Aber auch White Boys haben den Blues, auch wenn sie dafür eine andere musikalische Ausdrucksform finden. Um einen tragischen Helden der Popszene Kaliforniens soll es nun gehen und um ein 30-jähriges Plattenjubiläum fast unbekannter Musik, weil dieses Album vor 30 Jahren mehr oder minder untergegangen ist, aber von Kritikern zu den am meisten unterbewerteten Alben der Popgeschichte gezählt wird. Die Rede ist vom einzigen Soloalbum Pacific Ocean Blue des Beach Boys Dennis Wilson. Der mittlere der drei Wilson-Brüder, den man ans Schlagzeug bei den Beach Boys gesetzt hatte, weil er kein richtiges Instrument spielen konnte und weil noch ein Schlagzeuger in der Band fehlte. Dennis war scheinbar der Klischee-Kalifornier, der einzige in der Band, der tatsächlich begeisterter Surfer war und das Leben zwischen Autos, Strandpartys und Girls in vollen, auch drogengeschwängerten Zügen genoss. Was er erlebte, daraus machte sein genialer älterer Bruder Brian Wilson die berühmten kleinen Song-Epen vom kalifornischen Traum für die Beach Boys. Dennis war der Bo, der Mädchentyp, der jede kriegen konnte, die er wollte. Er schien der Inbegriff des All-American Boy zu sein, immer braun gebrannt, das Surfbrett unter dem linken Arm und dem rechten ein blendend ausschauendes All-American College Girl. Das Klischee stimmte, aber nur was die Fassade anging. Dennis Wilson hatte psychische Probleme, die wohl letztlich auch zu seinem frühen Tod führten. Zu seinen Lebzeiten bei den Beach Boys galt er musikalisch als eher unterbelichtet, jedenfalls als der schwächste der drei Wilson-Brüder, was ihn wurmte und gleichzeitig anstachelte, es allen mal so richtig zu zeigen, was ihm auch tatsächlich gelang. Da hatte er alle Register gezogen und damit alle verblüfft. Was war denn da passiert? Der musikalisch eher schwachbrüstig eingestufte Dennis Wilson hatte hier Musik vorgelegt, die den genialen Songs seines großen Bruders Brian Wilson durchaus ebenbürtig waren. Er hatte aber auch alles reingepackt an Bombast-Sound und Überarrangements, um alle zu beeindrucken, die ihn als Musiker bislang nicht ernst nahmen. Das Soloalbum Pacific Ocean Blue, dessen Songopener River Song gerade zu hören war, ist, so urteilte ein Kritiker, Zitat, großartig in überladenen, überkantitelten Passagen mit Bläsern, Streichern, Orgeln, Chören und meandernden E-Gitarren, Zitat Ende. Dennis Wilson durfte sich nun als strahlender Sieger fühlen, nicht nur wie gehabt als gut aussehender Surfer und Mädchenschwarm, sondern endlich auch als anerkannter Musiker. auch wenn das Album kommerziell kein großer Erfolg wurde. Aber die Kritiker applaudierten und das war das Wichtigste, die Anerkennung als Musiker. Jetzt hatte er doch alles erreicht, jetzt konnte er doch eigentlich happy sein. Aber der Sonny Boy Dennis hatte auch eine dunkle Seite, kämpfte oft mit Depressionen. Übrigens ganz ähnlich wie sein Bruder Brian, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß. Das Düstere und Unergründliche im Charakter von Dennis zeigte sich auch an seiner Freundschaft zu Charles Manson, dem Todesengel von Hollywood, der eine Weile im Haus von Dennis Wilson lebte. Charles Manson war nur ein allenfalls mittelmäßiger Musiker, träumte aber von einer Karriere als Popstar und bat Dennis Wilson um Hilfe bei der Vermittlung von Kontakten zu einer Plattenfirma. Was Dennis auch tat, er produzierte sogar ein Demoband von Charles Manson und schrieb mit ihm gemeinsam auch ein paar Songs. Dennis Wilson war in gewisser Weise fasziniert von der Manson Family und ihrer sexuellen Freizügigkeit, von der er eine Weile auch profitierte. Mit den grausamen Morden an Sharon Tate und den anderen Opfern der Manson Family hatte er aber absolut nichts zu tun. Er hatte sich zuvor schon dem Manson-Einfluss entzogen. Doch ein Schatten blieb und lastete auf ihm bis zu seinem Tod 1983. Der damals erst 39-jährige Dennis war beim Tauchen ertrunken. Bei der Obduktion fand man Spuren von Kokain und Valium in seinem Blut. Mit Drogen und Pillen, mit Aufputschmitteln und Beruhigungspillen hatte er sein ganzes Erwachsenenleben zu tun gehabt, wie so viele Musiker seiner Generation. Und vor allem genauso wie sein großer Bruder Brian, der zwar überlebt hat, aber den Auswirkungen des Drogennebels einen Tribut zu zahlen hatte bis heute. Dennis Wilson war nach dem Kritikererfolg seines ersten Soloalbums guter Dinge und arbeitete bald an einem zweiten Soloalbum, das er auch mehr oder weniger fertigstellte, das aber nie veröffentlicht wurde. Auf der im letzten Herbst erschienenen Spezialedition zum 30-jährigen Jubiläum seines Debüt-Soloalbums ist auch diese verschollene Produktion mit dem Titel Bamboo – The Caribou Sessions als CD2 enthalten. Hier gibt es also eine Menge zu entdecken, so zum Beispiel die folgende schöne Klavierballade Love Surround Me, die einiges von der Melancholie und den depressiven Verstimmungen im Seelenleben von Dennis Wilson hörbar macht. Dass er auf der Suche nach Liebe war, auch und gerade in exzessivem Sex, der aber immer nur nach mehr verlangt und gleichermaßen zu Übersättigung wie zum Gefühl der Leere führt, davon handelt dieser beeindruckende Song, der die für ihn entscheidende Frage stellt: Hatte ich Liebe oder hatte die Liebe mich? Left. Love surround me, die Liebe umgibt mich, was aber auch heißen kann, die Liebe ist um mich herum, aber nicht in mir. Das war wohl eines der großen Probleme, mit dem Dennis Wilson nicht fertig wurde. Immer wieder fühlte er sich, trotz weiblicher Zuwendung, einsam und verlassen. Dann flüchtete er auf sein Boot und verschwand manchmal tagelang in den Weiten des kalifornischen Ozeans. Mit einem letzten kurzen Songausschnitt von Dennis Wilson verabschiedet sich Volker Rebell für heute. Im Text dieses Songs Dreamer heißt es: Lass den Wind deinen Blues davontragen. Das ist alles, was wir versuchen zu sagen. Wie wär's mit einem besseren Tag?